Express, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo und herzlich willkommen am 3. November 2023 beim Podcast, dem Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Am Mikrofon hören Sie heute Tobias Weckenbrock. Ich vertrete die Nora, die heute frei hat, in unserem Podcast und habe für euch zunächst mal den Kurznachrichtenüberblick. Neuer Name. Die Grundschule an der kleinen Lönzstraße, die hieß bisher Grundschule am Hügel. Sie ist aber umgezogen in diesem Sommer und sucht jetzt nach einem neuen Namen. Dabei gibt es zwei Vorschläge. Entweder sie heißt künftig Löwenherz-Grundschule oder sie heißt Grundschule an der kleinen Lönzstraße. Die Schulleiterin hat dazu ein Blatt in der Schule verteilt, über das die Eltern jetzt abstimmen konnten, für welchen dieser beiden Vorschläge sie sind. Ob es dann am Ende zu einer Umbenennung kommt und wenn ja zu welcher, ist eine Frage, die am Ende der Politik vorgeschlagen und zur Abstimmung vorgelegt wird. Es dauert also wohl noch ein paar Wochen oder Monate. Sturm. Die Feuerwehr musste am Morgen des Donnerstags ausrücken, um einen Sturmschaden zu beseitigen, beziehungsweise sogar zu drei kleineren Einsätzen. Der erste und der entscheidende war ein umgestürzter Baum auf der A42 bei Castrop-Rauxel. In diesen umgestürzten Baum fuhr in den Morgenstunden, als es noch dunkel war, ein Kleinlaster. Der Wagen wurde schwer beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt und nach ungefähr einer halben Stunde waren die Baumreste dann von der A42 beseitigt. Die anderen Schäden waren eher kleine. Entweihung. Die evangelische Kirchengemeinde Castrop-Rauxel-Nord trennt sich von einer ihrer Kirchen. Sie hat im Moment drei, die Erlöserkirche in Henrichenburg, die Christuskirche in Ickern und die Petrikirche in Habinghorst. Letztere wird aufgegeben und das wird mit einer Abschiedswoche gebührend gefeiert. Der Kirchbau aus dem Jahre 1910 wird also nach 112 bzw. 113 Jahren demnächst keine Kirche mehr sein. Dazu gibt es einen Entweihungsgottesdienst, der beginnt an der Wartburgstraße in der Petrikirche und setzt sich dann später mit einem Auszug und einem Einzug in die Christuskirche an anderer Stelle, nämlich in Ickern, fort. Was mit der Kirche genau passieren soll, steht noch nicht fest. Klar ist aber, ein Investor wird sie kaufen. Und wie die Gemeinde bisher sagt, heißt es, die Kirche wird nicht abgerissen, sondern profanisiert und dann anderweitig genutzt. Cyberangriff. Die Stadt und viele weitere Städte sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Man weiß nicht so ganz genau, woher es kommt, aber das Serviceportal der Stadt Castrop-Rauxel ist in Teilen offline. Das heißt, einige der Dienstleistungen, die die Stadt in Gemeinschaft mit anderen Städten im Kreis Recklinghausen den Bürgern zur Verfügung stellt, und zwar online, ist zurzeit zum Teil nicht aufrufbar. Das soll auch wohl noch einige Wochen so bleiben. Andere Dienstleistungen der Stadt sind aber nicht betroffen. Eigentlich würden wir in diesen tristen Novembertagen ja gerne auch gute Nachrichten verbreiten, aber in der vergangenen Woche mussten wir vor allem über, ich sag mal zumindest schwierige Dinge sprechen und schreiben und berichten. Und ich habe jetzt bei mir im Studio den Fabian Hollenhorst. Fabian, moin.
Hallo Tobi.
Du bist ja eher nicht derjenige, der für uns recherchiert und unterwegs ist auf den Straßen, sondern derjenige, der die ganzen Inhalte zusammenbindet, sie veröffentlicht, sie gegenliest, sie prüft und am Ende daraus Zeitung und Internetportal bestückt. Und ich bin derjenige, der draußen unterwegs ist und die Inhalte liefert. Deshalb machen wir es einfach mal in einem Gespräch. Vielleicht leite ich einmal zu den Themen ein. Eigentlich wollen wir beides auch ein bisschen bündeln, weil es miteinander zu tun hat. Und zwar gab es seit, Freitag in vielfacher Weise jetzt schon in der ganzen Umgebung und dreimal in Castrop-Rauxel Ekelpost. Und zwar richtete die sich an die Moscheegemeinden hier vor Ort. Und es gab in dieser Woche und am Halloween-Abend muss das gewesen sein, in der Castropper Altstadt, israelfeindliche Sprühereien am ASG, also an dem Gymnasium hier in der Altstadt. Und dieses Thema bewegt uns, glaube ich, irgendwie alle. Oder wie geht's dir, wenn du sowas liest und hörst und von mir dann am Ende auch mitgeteilt bekommst?
Es ist schrecklich und auf jeden Fall zeigt uns das, dass wenn was auf der Welt passiert, es auch bei uns vor der Haustür in unserer Stadt, in Deutschland, in Europa passiert und eben nicht ganz weit weg ist. Ich glaube, das ist auch eine Sache der Globalisierung. Wir kriegen erstmal viel mehr mit. Es ist eben nicht eine Nachricht, die wir übermittelt bekommen. Man liest etwas in der Zeitung darüber, sondern wir haben Bilder, wir haben Live-Videos, wir haben schreckliche Bilder, die wir vom Nahostkonflikt sehen und damit konfrontiert werden. Und dementsprechend beschäftigt das die Menschen hier natürlich auch viel, viel mehr. Man kriegt mehr mit und den Konflikt, den haben wir auch hier in Castrop-Rauxel jetzt zu sehen bekommen.
Würdest du denn sagen, alles in allem fühlst du dich irgendwie dann sicher hier oder würdest du sagen, wir müssen jetzt wirklich aufpassen?
Ich fühle mich weiterhin sicher hier und ich glaube, das ist auch unser ganz großes Gut, aber natürlich beschäftigt das die Menschen hier und die Menschen haben verschiedenste Ansichten, kriegen verschiedenste Informationen. Es kursieren aktuell im Internet auch ganz, ganz viele Fake News. Und wir kriegen es doch selber mit. Also es gibt Konflikte von Bundesliga-Profis, die Vereine aktuell beschäftigen, dass es Pro-Palästina-Posts gibt. Spieler werden suspendiert, andere werden begnadigt. Und wenn es auf der Ebene ein Thema ist, dann ist es auch hier vor unserer Haustür ein Thema bei den ganz normalen Menschen und eben nicht bei millionenschweren Fußballspielern.
Vielleicht gehen wir erstmal ein bisschen auf die Facts ein und beschränken uns vielleicht erstmal auf die drei Moscheegemeinden.
Genau, Tobi, dann sag du mir doch mal, was hast du recherchiert, was hast du herausbekommen, wie hast du es herausbekommen?
Genau, also wir haben mitbekommen übers Wochenende und zwar eigentlich erst am Sonntag, dass schon am Freitag ein Ekelbrief bei der DITIB-Moschee-Gemeinde Mevlana auf Schwerin angekommen sei. Und das haben wir mitbekommen, weil unsere Kollegen in Recklinghausen das von der Recklinghäuser-Gemeinde zugesteckt bekommen haben und wir konnten uns dann da ein bisschen draufsetzen auf die ersten Informationen und haben unter anderem von einer Antidiskriminierungsstelle der DITIB, das ist der türkisch-islamische Verband der Gemeinden hier in Deutschland, ein bisschen weitere Informationen dazu bekommen. So, und dann geht es natürlich schnell los. Wir haben berichtet, wir haben die Polizei dazu befragt, wir haben auch versucht, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten, aber die Gemeinde ist schon einigermaßen defensiv, so was ihre, Außendarstellung selbst angeht.
Verständlich aus deiner Sicht oder würdest du dir da mehr Transparenz erhoffen?
Also auf der einen Seite sage ich als Journalist, Transparenz ist immer gut. Gerade in Krisensituationen sollte man eigentlich als Organisation vielleicht sogar proaktiv nach draußen gehen. Aber mindestens dann, wenn die Journalisten Anfragen doch deutlich Stellung beziehen. Bei dieser Gemeinde ist es allerdings, das Ganze hat eine Geschichte. Also wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, dass diese Gemeinde so ein bisschen aus dem Hinterhof herauskriechen möchte. Also sie ist ja auf Schwerin und das schon seit 40 Jahren eigentlich tief verwurzelt, kam also mit den Gastarbeitern nach Deutschland, so wie sich das im Ruhrgebiet an vielen Stellen zugetragen hat, hat aber so ein bisschen sich selbst aus diesem Hinterhof schon herausgearbeitet. Sie haben so vor ungefähr 10 Jahren ein Gelände, ein Grundstück gekauft, ganz im Herzen des Schweriner Stadtteils, also am Kreisel, da wo Tag für Tag Autos langfahren, ein altes, das Barlow-Gelände, so heißt das, also ein altes Industriegelände, haben dort ihr neues Gemeindezentrum errichtet und planten dort eigentlich auch schon seit 7, 8 Jahren den Bau einer richtigen Moschee. Also richtig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil das, was wir hier in Deutschland als Moschee oft sehen, sieht meist gar nicht wie eine Moschee aus. Ist irgendwo im Hinterhof, ist dann nur von innen so richtig zu erkennen. Und die möchten gerne ihren Glauben in einem Gotteshaus ausleben, der eben auch aussieht wie ein Gotteshaus. Dafür haben sie viele Spenden gesammelt, Gelder zusammengekratzt und das ist jetzt quasi losgegangen. Und warum ich das erzähle, ist, weil immer dann, wenn wir darüber berichtet haben, dann hat sich auf Basis dieser Berichte gefühlt eine öffentliche Debatte entwickelt und die hat sich oft schon gegen das Vorhaben gerichtet.
Teils auch sehr unsachlich, so wie ich das jetzt in diesem knapp einem Jahr mitbekommen habe, in dem ich hier bin. Glaubst du, das geht auch ein wenig mit der generellen Kritik an DITIB einher? Das ist nun mal der Träger sozusagen dieser Moschee und da gibt's nun mal auch teils gerechtfertigte Kritik.
Genau, DITIB ist ganz eng verbunden mit dem Religionsministerium der türkischen Regierung und verbunden mit Recep Tayyip Erdogan, über den in Deutschland natürlich sehr kritisch auch berichtet wird. Und das sicherlich zu Recht, weil er viele demokratische Grundlagen, die wir hier als Basis unserer Werteordnung verstehen, in seinem eigenen Land missachtet. Da gibt es zum Beispiel keine Pressefreiheit in dem Sinne, in dem wir sie hier kennen. Es ist ja zum Beispiel ein deutscher Journalist dort im Gefängnis gewesen, durchaus bekannt. Das ist jetzt durchaus an der Tagesordnung in der Türkei. Und weil man meint, dass diese DİTİB möglicherweise ein Arm der türkischen Regierung sei, die sich hier so in Deutschland so ein bisschen wie eine Krake, so ihre Tentakeln so ein bisschen in die deutsche Gesellschaft hier hineinwirkt und möglicherweise eben auch diese Werteordnung, die mit unserer nicht unbedingt kongruent ist, hat man da natürlich erstmal so einen kritischen Hintergedanken. Bürgermeister Krawania greift das dann auch oft auf, wenn sich also zum Beispiel bei Facebook solche Debatten entwickeln, wo es dann heißt, ja, DİTİB, ganz schlimm, nehmt euch in Acht und so weiter. Dann spricht er aber immer davon, dass das ja die DİTİB und die Menschen, die hier die Gemeinde ausmachen, eigentlich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe seien. Und er sagt dann, das sind seit Jahrzehnten unsere Nachbarn, unsere Freunde, die Menschen, die hier wohnen, die hier zusammen mit uns leben. Und die sind nicht der Verband, die sind schon gar nicht Recep Tayyip Erdogan, sondern die sind Menschen wie du und ich, Castrop-Rauxler, die hierher gehören und die einfach ihren Glauben ausleben. So, und irgendwo in diesem Zwiespalt befindet sich halt immer diese Diskussion. Und da kann ich dann, das war ja deine erste Frage, auch so ein bisschen den Gemeindevorstand verstehen. Das ist also Vorstandsarbeit, das ist organisiert wie ein eingetragener Verein, das ist Ehrenamt und da steht jemand an der Spitze eines Vereins, der sich natürlich als Person, die in Deutschland geboren ist, die in Deutschland aufgewachsen ist, dann auch ungerne immer wieder Schmähkritik aussetzen möchte und deshalb in der Kommunikation, ich sag mal, sehr vorsichtig nach außen agiert.
Würdest du denn sagen, die Social-Media-Welt und das reale Leben hier in Castrop-Rauxel unterscheiden sich da auch? Nimmt man irgendwie wahr, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, jetzt nicht, dass jemand einhergeht und sagt, ah, du bist doch in der DİTİB-Gemeinde, du bist Teil einer schlimmen Organisation aus seiner Sicht, dann, wenn man diese Kritik äußert?
Also ich wohne gar nicht weit von Schwerin entfernt und komme da öfter durch und da merkt man jetzt nicht, dass diese Gemeinde da jetzt irgendwie nicht willkommen sei oder so. Die gehört einfach dazu. Das gehört dahin und das soll auch da sein. Also da bekommt man auch nicht mit, dass es da fremdenfeindliche Äußerungen gibt. Natürlich wird vielleicht hinter vorgehaltener Hand in so mancher Straße auch mal schlecht über andere Leute geredet, da machen wir uns nichts vor. Aber dass es jetzt so Schmähpost gibt oder Schmierereien oder andere Anfeindungen, das ist mir so aus dem Real Life, ehrlich gesagt, gar nicht bekannt. Also ich war im letzten Jahr mal bei einem Gemeindefest, da habe ich mich wirklich ganz freundlich mit den Leuten vor Ort unterhalten. Wenn die ihre Kermes, so heißt das jährliche Fest, das da stattfindet, so eine Art Pfarrkirmes, würde ich jetzt mal so auf unser Christentum übertragen sagen, so ein Volksfest, da laden sie offen ein, auch auf deutscher Sprache, da kann man hingehen, türkische Spezialitäten genießen, so, da sind sie immer sehr, sehr offen und auch transparent und stellen dann auch ihre Baupläne und so weiter dort dar. Im Netz, naja, was erleben wir bei Facebook? Da ist die Welt manchmal eine ganz andere. Da melden sich vielleicht die zu Wort, die eine besonders radikale Meinung haben, werden dann vielleicht sogar noch gefeiert von anderen, die man aber vielleicht auf der Straße möglicherweise ganz anders erleben würde.
Ich glaube auch ein bisschen ist das leider die Realität. Also wenn jetzt ein Skandal in der katholischen Kirche passiert, muss sich der Pfarrer hier vor Ort auch dafür rechtfertigen und Stellung beziehen. Wir würden ihn genauso anfragen, glaube ich, wenn es jetzt einen neuen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gäbe und wir konfrontieren ihn auch mit Kirchenaustritten. Man muss da einfach dann Stellung beziehen und das ist auch was man nicht gerne macht. Da kann ich die Gemeinde auch verstehen. Auf der anderen Seite ist es nur gut, da transparent zu sein. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Es gibt ja auch, das muss man jetzt ergänzend noch sagen, die Mevlana-Gemeinde hat Sonntagabend eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht. Die hat sie uns als erstes gegeben und hat da natürlich, wie man das vielleicht in so einem Fall auch macht, ihre Worte ziemlich genau abgewogen. Nicht so mal eben spontan am Telefon irgendwas sagen. Vielleicht sagt man da auch was, was man hinterher vielleicht besser anders ausgedrückt hätte. Insofern, sie haben sich etwas Zeit genommen, haben sich ja auch am Sonntagmittag in Recklinghausen mit anderen betroffenen Gemeinden und Politikern wie Frank Schwabe und anderen getroffen. Und nach so einem Austausch sieht man dann vielleicht die Sache auch nochmal ein bisschen mit etwas Distanz, ein bisschen ruhiger. Und ich fand die Stellungnahme wirklich auch sehr beeindruckend. Wir haben sie dokumentiert bei uns im Portal. Also da steht zum Beispiel drin, dass die Menschen sich als Castrop-Rauxler fühlen, dass sie ihre Stadt lieben, dass sie gerne hier sind und dass sie insofern dann natürlich auch gerne hier ihre Religionsausübung weiter tätigen wollen und dass sie natürlich schockiert sind von so etwas. Und ich habe im Nachgang dann eben auch mit einer anderen Gemeinde gesprochen, die ist erst 3 Tage später von diesem ekelhaften Brief, der im Prinzip genauso aussah, den gleichen Inhalt hatte, behelligt worden, hat auch diese Post bekommen, hat ebenso wie die andere Gemeinde zuvor die Polizei eingeschaltet. Und da habe ich am Telefon Herrn Warr kurz, ich sag mal in Anführungsstrichen, überfallen und ihn gefragt. Und er sagte auch, ja, wir sind so 150 Leute, das ist die IGMG-Moschee an der Wittener Straße zwischen Castrop und Merklinde, so auf halbem Weg. Und er hat gesagt, ja, es ist halt so, wie es ist. Er hat auch gesagt, also furchtbar, solche Post zu bekommen. Aber naja, was soll so eine Gemeinde dann auch tun? Ne?
Wie geht's denn jetzt weiter? Also es haben immer mehr Gemeinden so Ekelbriefe bekommen, immer nach dem gleichen Muster. Glaubst du, dass die Attacken auf die Gemeinden noch weitergehen werden?
Ich glaube ja. Die Briefe sehen alle gleich aus, haben den gleichen Zettel drin, wo drauf steht, was Bestandteil dieser Ekeltüte ist, die da in diesem Briefumschlag steckt. Es ist natürlich kein Absender dabei, es steht kein Name drunter. Es ist also sehr schwierig für die Polizei, für den Staatsschutz, der da jetzt ermittelt, überhaupt jemanden ausfindig zu machen. Immer ist aber irgendeine Wurst, aus Schweinefleisch hergestellte Wurst drin. Immer sind irgendwelche Seiten mit Koranaufschriften drin. Es ist Dreck drin, es ist so auch Hundekot drin, also richtig ekelhaft. Und wir haben jetzt gehört, Herne, Bochum, auch da gibt es inzwischen Gemeinden, wo diese Post in genau gleicher Form und Art und Weise angekommen ist, auch am Generalkonsulat in Essen. Also es scheint mir so, als würde die Person, die das macht, und es wirkt so, als sei es eine Person, da noch nicht aufhören.
Jetzt haben wir noch den zweiten Fall, die Schmierereien am Schulgebäude. Was sagst du dazu? Wie bist du darauf gekommen? Da haben wir einen Hinweis bekommen, glaube ich.
Genau, am Halloween-Morgen hat sich Onur Kocakaya bei uns gemeldet. Das ist ein Castrop-Rauxeler, der ist durchaus auch bekannt, hat also, wie man schon am Namen hört, auch Migrationshintergrund, ist aber für die Grünen sehr aktiv hier, nicht im Stadtrat, aber immerhin so im Partei, im Stadtverband, ist bei Wacker Oberkastrop im Fußballverein total aktiv, so. Also, den kennen ganz viele Menschen in Castrop-Rauxeln, und er hat erzählt, hätte Halloween gefeiert und wäre dann am Morgen so einen kleinen Spaziergang und wäre richtig geschockt gewesen, als er über den ASG-Schulhof gelaufen ist, weil da war an 2 Gebäuden mit schwarzer Sprühfarbe wirklich, Sachen aufgesprüht, die man ungern wiedergeben möchte eigentlich. Wir haben sie natürlich wiedergegeben. Wir als Journalisten sind ja in gewisser Weise auch dafür eine Einordnung zuständig und so. Wir wollen diese Parolen nicht vervielfältigen, aber wir wollen doch sagen, was Sache ist und warum wir berichten und was dahinter steckt. Insofern haben wir uns entschieden, auch die Bilder, die er uns dann übermittelt hat, zu zeigen. Und da ging es dann um Hass gegenüber Israel. Ne? Also Fuck Israel stand an der Wand und darunter Free Palestine. Also auch da ist natürlich jetzt irgendwie der Zusammenhang klar. Wir sind hier im Nahostkonflikt seit dem 7. Oktober, dem Hamas-Überfall, dem barbarischen mit vielen, vielen tausenden Todesopfern und Geiseln. Ist das hier irgendwie auch in Castrop-Rauxel angekommen, ne? Auf breiter Ebene offenbar.
Genau, das haben wir besprochen und da gibt's nun mal verschiedene Meinungen. Das erleben wir in der Öffentlichkeit die ganze Zeit, eben auch in Castrop-Rauxel. Wir sind uns aber, glaube ich, beide einig, dass sowas an einem öffentlichen Gebäude, an einem Schulgebäude einfach überhaupt nichts zu suchen hat. Also da hätte auch jegliche andere Botschaft nicht zu suchen. Von Kunst muss man hier nicht sprechen. Wenn jetzt die Schule sagen würde, wir würden gerne Kunst an unsere Schule bringen und ein Graffiti oder mehrere Graffiti dort haben, wäre das was ganz anderes. Aber solche Botschaften haben da einfach nicht zu suchen.
Genau. Und die Polizei ermittelt hier jetzt auch tatsächlich wegen des Straftatbestandes der Volksverhetzung. Das bedeutet, in Zusammenhang gebracht, diese beiden Sachen. Free Palestine ist jetzt erstmal eine Meinungsäußerung, die wir vielleicht aushalten müssen, weil es da eben um eine Befreiung von Menschen gibt, die, naja, in einer einigermaßen engen Situation leben im Gazastreifen. Ich war noch nie dort, aber ich glaube, aus den Schilderungen hören zu können, dass man da eigentlich nicht leben möchte. Das hat natürlich was mit dem Staat Israel zu tun, aber ich meine, Robert Habeck hat, glaube ich, ziemlich treffend und sehr, sehr ausführlich und ergreifend in einem Video Stellung dazu genommen. Und wer da jetzt noch Fragen hat zum Thema Israel und auch die Verbindung zu Deutschland, wir sind da in einer Schuld, weil wir vor 80 Jahren Schlimmes an einem israelischen, an einem jüdischen Volk getan haben. wir, damit meine ich nicht dich und mich, sondern wir als Deutsche und wir als Europäer. Und insofern brauchte es diesen Schutzraum eines Staatsgebiets für die jüdische Bevölkerung. Und naja, da gibt es keine zwei Meinungen. Also wenn es einen solchen barbarischen Angriff auf ein Land gibt, sei es jetzt Israel, dann ist es vielleicht sogar noch sensibler, aber auch andere Menschen in anderen Ländern, dann müssen wir als Deutsche uns da ganz klar positionieren. Und mein Eindruck ist so, Bürgermeister, Politiker und so tun das auch sehr deutlich. Die Frage ist nur, was ist eben in der Gesellschaft gerade Phase?
Genau, können wir irgendwas tun? Also fühlst du dich auch manchmal so ein bisschen machtlos? Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Rechtsruck in der Politik. Da können wir gegen debattieren, diskutieren, mit den Menschen reden. Dort in der Thematik fühle ich mich so ein bisschen machtlos. Was können wir tun?
Genau, wir als Journalisten sind natürlich jetzt erstmal neutral, aber natürlich nicht dann, wenn es gegen eine demokratische Werte und Grundordnung geht. So, da stehen wir natürlich mit beiden Beinen auf dem, was das deutsche Grundgesetz uns vorgibt und auch was, naja, eine Weltordnung aus unserer Sicht so hergeben sollte. Und damit ist für uns erstmal dieses Thema abgeräumt. Für uns, finde ich, ist wichtig, dass wir berichten, dass wir über das berichten, was passiert, dass wir das Geschehen einordnen und dass wir möglicherweise in Kommentaren eben auch Stellung beziehen. Das haben wir mehrfach getan. Unser Kollege Thomas Schröter hat ausführlich ja kommentiert. Ich finde, das hat er sehr gut zusammengefasst und auch erklärt, warum diese Sachen wie Ekelbriefe an Moscheen und eine Hassbotschaft gegenüber Israel irgendwie zusammengehören. Und auch Bürgermeister Krawanja hat uns ein Interview dazu gegeben. Das werden wir alles mal in den Shownotes verlinken, sodass man das nachlesen kann. Also am Ende ist aber, glaube ich, irgendwo auch jeder selbst gefragt. Und zwar ein unverbrüchlicher Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, wie auch immer der aussehen mag, ist eigentlich ausweglos. Und dieses Keile treiben und spalten, ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen resetten und ein bisschen Tempo rausnehmen und überlegen, auf welcher Grundordnung, auf welcher Basis möchten wir eigentlich zusammenleben. Und wenn man da ein bisschen Menschenverstand walten lässt, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell zu dem Ergebnis, wie man sich selbst verhalten müsste. Ich lasse das jetzt mal offen, weil am Ende muss es eben ja selber auch jeder selbst einordnen, oder?
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort von dir. Ich finde gut, dass wir darüber gesprochen haben. Darüber sprechen ist, glaube ich, der erste Weg. Das haben wir jetzt hiermit getan. Und wenn es was zu berichten gibt, bleiben wir dran. Und mehr können wir aus unserer beruflichen Perspektive jetzt erstmal nicht tun. Und ich glaube, wir haben aber sehr treffende Worte gefunden. Danke, Tobi, dafür.
Danke dir, Fabian. Und dann sind wir auch schon in unserer Termine-Ecke. Und wie das Anfang November oft so ist, die ist relativ überschaubar. Aber ich möchte euch doch auf zwei, drei Dinge hinweisen. Am Sonntag findet in der Stadtbibliothek wieder die beliebte Lesung von Rainer Moritz statt. Kennt ihr nicht? Gut, gebe ich euch einen kurzen Überblick. Rainer Moritz ist jemand, der kommt Jahr für Jahr in Zusammenarbeit mit der Castroper Leselust nach Castrop-Rauxel, um beim Bücherherbst seine Empfehlungen vorzustellen. Und diese Veranstaltung kommt immer sehr gut an beim Publikum. Los geht es in der Stadtbibliothek, also im Ort 2, mitten in der Altstadt, um 11 Uhr und es soll bis 13.30 Uhr gehen. Ob es noch Karten gibt, verrät euch ganz sicher Martina Thielker in der Castroper Leselust. Zur gleichen Zeit beginnt im Castrop-Park, also an der Siemensstraße, genauer bei SB Möbel Boss, ein Trödelmarkt. Der beginnt um 11, wie gesagt, und dauert bis 18 Uhr. Da gibt es dann wieder alles, auch Bücher sicherlich, allerdings gebrauchte, Spielzeug, Geschirr, Kleidung, Tonträger, Deko und alles mögliche andere, was Schnäppchenjäger gerne kaufen. Im Tanzpalast Mythos an der Burghagener Straße gibt es am Sonntagabend wieder die Comedy-Werkstatt. Das ist eine Veranstaltung, bei der es eine offene Bühne gibt, quasi für Comedians und Anfänger, die auf der Bühne stehen wollen und dort ihre Gags vorstellen. Los geht es um 20 Uhr, das Ende ist für 22.15 Uhr angesagt und wer auftreten möchte, der kann sich direkt an den Veranstalter wenden. Und weil der Herbst und der nahende Winter eine Zeit des Lesens ist, möchte ich auch noch einen kleinen Lesetipp loswerden. Und zwar die Kollegin, die ich hier heute am Mikrofon vertrete, Nora Wager, hat sich mit Melissa Schaller getroffen. Und diese Geschichte möchte ich euch heute ganz besonders ans Herz legen. Sie ist Anfang 30 gewesen, als der jungen Frau plötzlich die Haare ausfielen. Und aus einer Melissa Schaller mit schönen langen Haaren ist heute eine Melissa Schaller geworden ohne Haare. Das hört sich erstmal für manch einen furchtbar an, aber sie hat das Beste daraus gemacht. Und wie sie mit diesem persönlichen Schicksal umgeht oder umgegangen ist, das hat sie Nora erzählt. Absoluter Lesetipp, ich verweise hier nochmal auf die Shownotes und würde dann sagen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe die Vertretung akzeptabel gemacht und freue mich darauf, dass nächste Woche Nora wieder für euch am Mikrofon ist. Und ein kleiner Tipp noch. Solltet ihr es noch nicht getan haben, dann abonniert ab sofort unseren Podcast, denn auch in der kommenden Woche, das verspreche ich jetzt schon mal, werden wir wieder eine Spezialfolge veröffentlichen. Kleiner Teaser noch, ich habe mich mit einer super interessanten Frau unterhalten. Aber davon hören wir dann in den nächsten Tagen mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und Glück auf, euer Tobias Weckenbrock.